Es gibt ja Fragen, die man einfach nicht stellt. Also zum Beispiel Männer nach ihrem Gehalt zu fragen oder Frauen nach ihrem Alter. Naja, oder ob man einen Schalke-Fan nach seinem Wochenende fragt. Da muss man sich genau überlegen. Also dem Wochenende könntet ihr mal einen fragen, wird sich lohnen, er wird es euch danken. Aber ansonsten gibt es einfach Fragen, die man besser nicht stellt. Gibt aber auch Fragen, die, ja, ich sag's mal so, mit denen wir uns schwer tun, sie zu stellen, aber wo es dringend geboten wäre, sie zu stellen. Die dringend gestellt gehören, weil sie existenziell sind, wirklich entscheidend für unser Leben. Eine dieser Fragen drängt sich heute auf, wenn wir Taufe feiern. Was zeichnet eigentlich einen Christen aus? Was unterscheidet einen, der Christ ist, von jemandem, der damit nichts anfangen kann? Oder wenn ihr morgen bei der Arbeit gefragt werdet von einem Kollegen, was macht deinen christlichen Glauben aus? Was zeichnet dich aus? Was ist das Besondere daran, dass du Christ bist? Darum soll es heute gehen. Christsein auf den Punkt gebracht. Unter dieser Überschrift lese ich uns den für den heutigen Sonntag vorgegebenen Predigttext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der vor allem Anfang da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Johannes nennt hier eine ganze Reihe an Stichworten, die für ihn zum Ausdruck bringen, was christlicher Glaube im Wesen auszeichnet. Ein erstes Kennzeichen von Christen, das er hier nennt, Christen leben aus der Vergebung. Christen leben aus der Vergebung. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Was Vergebung bedeutet, das weiß jeder, der nicht alleine lebt, sondern in Beziehungen unterschiedlichster Art und vor allem in Beziehungen wie einer Ehe oder Familie. Wir werden aneinander schuldig. Da kann jeder von uns ein Lied davon singen. Es gibt kaum etwas Zerstörerisches, als aneinander schuldig zu werden. Und umgekehrt, und das hoffe ich mal und gehe davon aus, dass diese Erfahrung auch jeder kennt, kaum etwas Befreierenderes als Vergebung, Versöhnung und einen Neuanfang. In Traugesprächen ist deshalb bei mir das immer ein Thema, dass ich das Paar frage, und gab es schon Zoff? Und wenn ja, wie löst ihr ihn? Wie habt ihr ihn gelöst? Wer geht zuerst auf wen zu? Was sind so typische Muster? Um die zu wissen, hilft ungemein, diesen Schritt der Versöhnung, der Vergebung auch zu gehen. Um wie viel mehr in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer und Vollender der Welt? Ich bin neulich gefragt worden, was ist denn eigentlich Sünde? Kann man überhaupt noch von Sünde reden? Was ist damit gemeint? So ein altes Wort, das passt doch überhaupt in unsere Zeit nicht. Die Bibel ist hier kreativer als dieses alte deutsche Wort. Die Bibel hat im hebräischen Alten Testament allein schon eine ganze Reihe an Sündenbegriffen, drei, die sehr oft vorkommen. Und die, finde ich, helfen oder zeigen auch, wie alltagstauglich oder alltäglich die Geschichte ist und wie existenziell. Ein erster Begriff, Pescha. Hebräisch Pescha meint so viel wie die konkrete Gebotsübertretung. Das ist vielleicht auch das, was wir als Ehesten damit in Verbindung gebracht hätten. Das, was wir nicht tun sollen, zu tun, ist Pescha. Aber umgekehrt auch, das, was wir tun sollen, nicht zu tun, ist genauso Pescha. Also wenn Gott sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder Jesus sogar noch stärker, du sollst deine Feinde lieben, dann ist das Pescha, es nicht zu tun. Oder umgekehrt, im Konfis sind jetzt die 10 Gebote gerade dran zum Lernen, 9. bis 10, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Die Frage nach dem Neid, Und dort, wo wir doch neidisch sind und gucken, ah, der Nachbar hat schon mehr und das wünsche ich mir auch und was weiß ich was. Pescher. Sünde ist aber weit mehr. Avon, ein zweiter Begriff, den wir in der Bibel finden. Und man kann ihn übersetzen mit einem verkehrten Herzen oder mit Sündhaftigkeit. Wir merken, es geht hier nicht um Moralfragen. Das darf man nicht und das darf man nicht und das muss man da. Das spielt schon mit rein. Gott hat gute Ordnungen für unser Leben. Aber es wäre zu wenig zu sagen, Sünde, das ist ja Moral und Zeigefinger und so. Nein, es geht um unser Wesen. Hinter Avon steht die Einsicht, ja, ich werde immer wieder schuldig. Ich kann mir zwar Mühe geben und jetzt kann ich den Mund wieder nicht halten können. Oder es war einfach ein Schrott, den ich mir da wieder geleistet habe. Avon macht deutlich, ich bin schuldig, das ist mein Wesen, das ist in mir drin. Ich bin Sünder. Ich krieg's letztlich nicht gebacken, gut zu werden. Das haben ja die Philosophen der Aufklärung im 18. Jahrhundert gemeint, Jean-Jacques Rousseau und große, bedeutende Philosophen, wenn sie sagen konnten, der Mensch ist von Natur aus gut. Die Bibel sieht das anders, wenn sie schon im ersten Buch Mose sagt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich glaube, wenn wir in die aktuelle Weltgeschichte hineinsehen, weiß nicht, also ob wir Jean-Jacques Rousseau und den anderen so arg recht geben können noch, wenn man doch den Eindruck hat, nee, die Welt wird nicht besser, die Menschheit bekommt es nicht gebacken, besser zu werden. Es geht immer wieder von vorne los an Brutalität, an Grausamkeit und so vielem Elend mehr. Avon, die Welt, wir leben in einer gefallenen Welt. Der dritte Sündenbegriff, Chata, der, ich sag mal, die zwei anderen eigentlich bündelt, zu übersetzen am besten mit Götzendienst oder Treuebruch oder eben Zielverfehlung. Das tiefste Problem von Sünde, wie gesagt, das ist nicht der Zeigefinger, sondern dass wir an Gott vorbeileben und auch aneinander vorbeileben, zwischenmenschlich und eben aber auch an Gott. Wir hängen an so vielem, angefangen beim Geld, bis hin zu unseren Sorgen. Ich mache jetzt keine Umfrage, sondern nur im Stillen, jeder für sich, wer heute Nacht wachgelegen hat, weil ihm Sorgen durch den Kopf gegangen sind. Ich glaube, hier würden mindestens jede zweite Hand, nein, ich behaupte, bald jede hochgehen. Worum drehen sich deine Gedanken? Worum dreht sich dein Herz? Und bis hinein in unser Beten. Was sagst du Gott jeden Tag im Gebet oder immer, wenn du betest? Doch meistens Sorgen oder To-Dos, Aufgaben. Und ich erwische mich manchmal selber dabei, dass ich mehr fixiert bin auf die To-Dos, die Aufgaben und auf die Sorgen, als dass ich sie wirklich Gott hinlege. Das ist Götzendienst. Ich bete eigentlich meine Sorgen und meine To-Dos an, anstatt den anzubeten, der sorgt und der mitgeht, der es versprochen hat, der da ist. So haben wir es in der Taufe auch festgehalten. Götzendienst, Zielverfehlung, an Gott vorbei. Und wenn wir nicht umkehren, nicht nur heute, sondern ewig. Die entscheidende Frage, wird's besser? Wie wird's besser? Und Paulus ist ehrlich. Römer 7, Zitat. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Finde ich stark, dass Paulus so ehrlich ist. Weil ich glaube, das trifft's. Wir wollen ja das Gute tun. Und wie oft rasseln wir wieder rein. Und entsprechend stammelt Paulus nur wenige Verse später. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Weil eben Sünde den Tod zur Folge hat, weil Gott vollkommen ist und mit Schuld nicht zusammenleben kann. Deshalb, den Tod verfallen, Paulus weiter, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und er fährt direkt fort, doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So gehen die Verse weiter. Und Paulus sieht aufs Kreuz, sieht Jesus, der getragen hat, was wir nicht tragen können und der für uns gestorben ist, dass wir es nicht müssen. Und in der Taufe schenkt er uns genau das, dass wir mit ihm leben können, jetzt und ewig, im Glauben an ihn. Vergebung ist möglich und deshalb schreibt Johannes kurz vor unserem Predigttext, wenn wir unsere Sünden bekennen Also zu Gott auch sagen, ja Herr, ich habe an dir vorbeigelebt. Erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann in unserem Bibelwort heute, meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Ich weiß nicht, wie Menschen das machen, die Jesus nicht kennen. Freiheit, für mich ist Vergebung Freiheit. Ich kann nach vorne sehen, nach vorne gehen. Frieden, innerer Friede, Friede mit Gott, Versöhnung. Auch untereinander loslassen können. Vergebung heißt für mich Heimkommen, Ewigkeit. Und auf dem Weg dorthin auch die Kraft für ein Leben, das eben nicht mehr an den Dingen dieser Welt klebt. Natürlich leben wir in dieser Welt und müssen sie gestalten. Aber wovon bist du abhängig? Vergebung, Gott will freisetzen, dass wir die Welt gestalten, aber Gott genießen und nicht umgekehrt. Für Gott leben. Petrus hat es mal so formuliert, Jesus hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind. Nicht mehr, dass wir sterben müssen durch unsere Schuld, sondern den Sünden gegenüber gestorben und für das Leben, was vor Gott richtig ist. Also hier ist dann die Kraft auch, anders zu leben. Also Christsein auf den Punkt gebracht, das Erste mit unserem Bibelwort heute Morgen, aus der Vergebung leben. Christsein auf den Punkt gebracht, ein zweites, Christen kennen den Vater. Ich habe euch, die ihr letzten Sonntag da wart, mein Gurkenglas nochmal mitgebracht. Die ihr nicht da wart letzten Sonntag, könnt im Stream nochmal reinschauen. Keine Sorge, ich fange nicht noch einmal an zu singen. Also auf der Kanzel die Zutatenliste eines Gurkenglases zu singen, wie kann man nur so bescheuert sein, habe ich mir gedacht die Woche. Ein Gurkenglas ist nicht zum Singen da, sondern zum Aufmachen und die Gurken eben zu essen und doch nicht zum Singen. Also habe ich gedacht, ich bringe das Gurkenglas heute gerade nochmal mit und guckt sie euch an, diese wunderbare Gurke. Ja. Hat es in sich, sage ich euch. Ich würde ein paar runterschmeißen, aber ich glaube, da gibt es Ärger. Ich beiße nochmal stellvertretend für euch rein. Ja. Also, eine Essiggurke, einfach der Hammer. Also, ich sag's euch, Freude schöner Götterfunken, wie wir letztes Mal festgehalten haben. Gurken, Wasser, Branntwein, Essig, Zucker, Zwiebel, Speise, Salz, alles da drin, was für eine Fülle. Weshalb ich euch das Glas noch einmal mitgebracht habe. Für mich ein Gleichnis für unser Leben. Also ich sammle mich jetzt wieder und sortiere mich nach dieser Fülle, die hier, nach diesem Geschmackserlebnis. Was zeichnet solch ein Gurkenglas aus? Also die normalen grünen Gurken, die sind zum einen allein und irgendwann vertrocknen sie. Das hier ist Gemeinschaft und saftig. Und das ist für mich Christsein. Christsein verbindet miteinander und Christsein ist von einer, ich sag mal, neuen Lebenswelt durchdrungen und erfüllt. Und Haltbarkeit kommt auch noch dazu, die Bibel spricht von Ewigkeit. Johannes malt uns mit einem Begriff heute Morgen dieses Durchdrungensein vor Augen, so wie diese Gurken durchdrungen sind von all dem, was hier in diesem Glas drin ist, an Gewürzen und die Fülle mehr. Der Begriff, den Johannes verwendet, ich lese uns den Vers, ihr kennt den Vater, ihr kennt den, der von allem Anfang an da war. Kennen ist in der Bibel kein Kopfbegriff. Für uns heißt kennen, ja, das kenne ich, das weiß ich, das habe ich schon mal gesehen, das habe ich kapiert. In unserer westlichen Kultur heißt kennen, ich kenne eine Kopfsache. In der Bibel ist kennen ein Beziehungsbegriff. Also geht wie im Gurkenglas um ein Durchdrungensein. Das ist wie beim Sex. Jetzt sind alle wieder wach, okay? Beispiel, 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Es passiert nicht im Kopf, damals nicht und heute auch nicht. Schwanger wird ein Mensch im Einswerden mit einem Menschen. Und das meint erkennen. Eins werden mit dem Erkannten, durchdrungen sein. Gibt es auch negativ, auch in der Bibel. David in Psalm 51 nach einem Ehebruch, den er begangen hat und einem Mord. Also man könnte sagen, schlimmer geht's nicht, hat man den Eindruck, aber betet diesen Psalm und betet dort, ich erkenne meine Sünde. Und sagt damit nicht, okay, ich habe es kapiert, ich konnte dich nur, war Schrott. Das sagt er damit nicht. Wenn David betet, ich erkenne meine Sünde, dann sagt er nicht weniger mit, es geht mir durch und durch und es wird mir speiübel angesichts dessen, was ich getan habe und wer ich bin vor dem lebendigen, heiligen, großen Gott. Es geht mir durch und es wird mir speiübel angesichts dessen, wer Gott ist und wer ich bin. Und wenn Johannes jetzt lobt, ihr kennt den Vater, ihr kennt den, der von allem Anfang an da war, gemeint ist damit Jesus, dann ermutigt uns Johannes zu einer Gottesbeziehung, die gleich einer Gurke im Glas aufsaugt. Aufsaugt, was Gott auszeichnet und womit er dein Leben reich machen will und voller Würze und nicht nur haltbar, sondern ewig. Es gibt Menschen, die ihr Leben nicht leiden können, die vielleicht ihr Leben sogar hassen oder es halt irgendwie ertragen und sich Tag für Tag halt, ja, man schlägt sich durch. Erst diese Woche habe ich den Satz gehört, das Alter ist nicht schön. Das Alter ist nicht schön. Aber es gibt auch junge Menschen, die nicht glücklich sind. Und Johannes ermutigt uns heute zu einem Leben, das unabhängig von Lebensumständen den Vater kennt. Und nicht nur weiß, ja, da gibt es einen Gott und irgendwie, ja, das, was weiß ich, jetzt waren wir mal wieder in der Kirche oder sonst was. Nein, kennen, den Vater kennt im Sinne einer Beziehung. Aufsaugt, was der Vater bereithält. Dass du seine Liebe anzapfst, dich durchströmen lässt, durchdringen lässt. Und wo dir Freude mangelt, es ist eine Geistesfrucht, sagt Paulus. Aufsaugen, was er hineingelegt hat. Seine Gnade, dich von ihr umhüllen und erfüllen zu lassen, wie die Gurke im Glas. Das ist christliche Identität auf den Punkt gebracht. Oder wie es Paulus im Galaterbrief mal festhält, wenn er sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also da hätte er jetzt sein Gurkenglas rausziehen können. Christus in mir. Durchdrungen. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt. Hey, zapf sie an. Er will dich erfüllen. Lad ihn ein, dein Leben zu prägen. Vielleicht mit dem Gebet, Jesus, das wünsche ich mir. Erfüll du mich, durchdring du mich. Ich wünsche mir deine Liebe. Ich wünsche mir neue Freude. Ich wünsche mir die Kraft, auch andere zu lieben. Er hat sie geschenkt, sie ist da. Alles also wie bei den Päckchen, wenn man sie nicht auspackt, ist was schiefgelaufen. Sein Leben für mich dahingegeben. Also neue Identität, durchdrungen von der Liebe Gottes und von Jesus und seiner Gnade. Und Christsein heißt wesentlich aufsaugen, seine Liebe. Und auch seine Weisheit, wo du sagst, oh, ich brauche Weisheit, welcher Schritt als nächstes dran ist. Auch darum dürfen wir bitten oder wo du dir neuen Lebensmut wünschst. Die Umstände in dieser Welt mögen uns nicht immer schmecken. Das ist uns nicht verheißen, eine vollkommene Welt. Sonst bräuchte es die Ewigkeit auch nicht mehr. Die Welt ist gefallen. Umstände mögen uns nicht immer schmecken. Aber das hat Jesus versprochen, wenn wir ihn einladen. Ich lebe in dir. Beim Aufsaugen hilft, was Johannes interessanterweise der Jugend ins Stammbuch schreibt. Er spricht ja hier die verschiedenen Generationen an. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Deshalb mein drittes, Christen sind stark, weil das Wort Gottes in ihnen lebendig ist. Als Christen saugen wir nicht nur ein frommes Gefühl auf. Auch das begegnet mir gelegentlich. Ja, ich glaube schon an ein höheres Wesen, von dem ich irgendwie abhängig bin. Recht und nett, aber das trägt nicht. Unsere Gefühle, und die kennt jeder von uns, die fahren doch gelegentlich Achterbahn. Wenn die Dinge gut laufen, wenn im Studium die Noten nur so flutschen, dann wird man selbstbewusst, vielleicht auch selbstgefällig und es kippt auf der einen Seite. Und wenn es nicht läuft oder du das Gefühl hast, ach, ich bin doch nichts wert, ich kann es nicht und lieben tut mich doch auch keiner, dann braucht's die Zusage des Wortes Gottes schwarz auf weiß. Zum Beispiel schon bei Jesaja 43, wenn Gott sagt, du bist kostbar und wertvoll für mich und ich hab dich lieb. Das trifft von außen. Das ist kein Gefühlsduselei, das ist Zuspruch. Aber wenn du das Gefühl hast, dich liebt keiner, dann halt dir diesen Vers vor Augen und lass dir es ins Herz hinein zusagen. Oder Jeremia, wenn Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte geliebt. Wenn unsere Emotionen Achterbahn fahren, gehört zu dieser Welt, leider ist, wie es ist, was uns stark macht und Standing gibt, wie es Johannes hier schreibt, eben, dass wir nicht wie ein Blatt durch den Wind herum gebeutelt werden. Ein Leben aus dem Wort Gottes. Aber das braucht Übung. Deshalb, ich wiederhole mich, tägliche Bibellese, morgens 10 Minuten mit einem Bibelleseplan, der einen Abschnitt vorgibt und der Erklärung dazu. Tipps kann ich gerne geben zu Bibelleseplänen. 10 Minuten und abends ein Kapitel von vorne bis hinten, um diesen Gott kennenzulernen. Kennenlernen, Beziehung. Viertens und letztens, Christsein auf den Punkt gebracht. Christen haben den Bösen besiegt. Ich lese noch einmal, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Oh wow, kann man das wirklich so sagen, Johannes? Ich meine, muss das nicht heißen, Jesus Christus hat für uns den Bösen besiegt. Aber wir? Erinnert ihr euch? Gurkenglas? Wer durchdringt euch? Wer lebt in euch? Wer erfüllt euch? Ich lebe, sagt Paulus, ja, aber nicht mehr ich selber, sondern Christus lebt in mir. Wie Jesus am Kreuz und in seiner Auferstehung von den Toten den Bösen besiegt hat, dass der nicht mehr das letzte Wort hat, in unserem Leben heute nicht und im jüngsten Gericht schon gar nicht, ewig schon gar nicht, hat Jesus am Kreuz und in seiner Auferstehung geschaffen. Und so auch ihr seid Sieger. Wie? Durchdrungen von Jesus, nicht aus euch. Aber durchdrungen von Jesus. Also lass dir auch nicht einreden, zum Beispiel, deine Schuld sei nicht vergeben. Wenn du sie Jesus ans Kreuz gelegt hast, dann ist sie vergeben. Lass dir diese Lüge vom Feind nicht einreden. Das ist nur nicht vergeben. Du hast zu wenig um Vergebung gebeten. Du musst nur mehr in Ordnung bringen, sonst was. Nein, wenn du es ihm ans Kreuz gelegt hast, hat er es getragen und es ist vergeben. Und wenn du sagst, ich will in meinem Leben etwas ändern, ich will nicht immer in dieselbe Falle tappen und neu schuldig werden, dann bitt Jesus, vielleicht mit den Worten, Jesus, danke, dass du mich durchdringst. Hilf mir an diesem Punkt, du kennst ihn, wo ich immer wieder schuldig werde, so zu leben, wie es dich ehrt. Ich komme zum Schluss. Es gibt Dinge, über die man nicht reden muss. Und mit den Schalker Freunden freuen wir uns heute ganz besonders. Aber es gibt definitiv Dinge, über die es sich lohnt, wenn wir sie zum Thema machen. Wie leben wir als Christ? Johannes meint, aufsaugen. Aufsaugen. Und durchdringen lassen. Von der Vergebung, das Erste. Von Jesus selber, vom Vater und mit all dem, was ihn auszeichnet. Was er hineinlegen will in dein Leben. Indem wir sein Wort verinnerlichen und in dieser Kraft dem Bösen dann auch keinen Raum geben, sondern mit Christus in uns siegen. Amen.